Minibar Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Kai Pflaume.
Hallo liebe Zuschauer. Meistens stelle ich Ihnen einen Hotelier oder eine Hoteliere vor, wenn wir diesen Vidcast zeigen. Heute habe ich Ihnen einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Jemand, der kein Hotelier ist, aber der sehr wohl über die Hotels sprechen kann, weil er sehr viele Nächte in den Hotels, die wir mit 101 besprechen, nächtigt. Hier ist Kai Pflaume.
Tja, hallo Carsten.
Schön, dich zu sehen, ein paar Jahre her.
Vielen Dank für die Einladung. In der Tat, ich bin wahrscheinlich der Erste hier im Vidcast in kurzer Hose.
Ich bin nicht sicher, ob du der Erste bist, aber ich glaube, wir hatten schon mal einen Sommerdreh, aber du bist auf jeden Fall mutig, aber so trainiert wie du bist, kannst du die Beine auch, glaube ich, ganz gut zeigen.
Ja, darum geht's gar nicht. Ich hatte keine andere dabei.
Ja, du hast gestern mit kleinem Gepäck dich auf den Weg gemacht von München, um bei uns zu sein. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ja, hat großen Spaß gemacht, habe ich gerne gemacht.
Kai, ich beobachte dich natürlich seit vielen Jahren, weil wir uns vor vielen Jahren schon kennengelernt haben, und du bist ein Moderator, ein Mensch, der eine Metamorphose macht wie kaum ein anderer und trotzdem sich immer treu bleibt. Wann ist denn die Edelpflaume, die Ehrenpflaume entstanden?
Die Ehrenpflaume ist grundsätzlich erstmal im Internet entstanden, weil dieser Begriff Ehrenpflaume nicht von mir selber kommt, sondern das ist ein Begriff, der aus der Internet-Community kommt. Ich bin Ehrenmitglied in einer großen Sneaker- und Streetwear-Community beim Verband Botanischer Gärten. Und da war das dann irgendwann so, wenn irgendwas Cooles irgendwie im Zusammenhang mit mir passierte, dann wurde das immer kommentiert mit, der ist eine echte Ehrenpflaume.
Das ist ein Kompliment.
Ja, das ist ein Kompliment. Also so wie man in der Jugendsprache ja auch von Ehrenmann und Ehrenfrau spricht, so war ich dann die Ehrenpflaume. Und als ich mir dann Gedanken gemacht habe, wie mein YouTube-Kanal heißen könnte, dann habe ich auch darüber nachgedacht und habe dann aber erst in der Community nachgefragt, ob das auch okay ist. Und habe aber auch gesagt, mit dem Begriff und dem Namen Ehrenpflaume geht natürlich eben auch eine gewisse Verpflichtung einher. Und an der stelle ich mich, und das hat ganz gut funktioniert.
Wäre das in der Gastronomie passiert, wärst du die Edelpflaume, weil das ist ein Getränk. Ein Name taugt für Verschönerungen. Bei mir ist das anders mit dem Namen Rad, da gibt es sehr viele negative Tonationen.
Also, es kommt darauf an, wie man das Rad schreibt, aber gibt es ja Möglichkeiten.
So. Kai, du hast sehr viele Sendungen gemacht, sehr viele Projekte, und du kommst gerade aus Südafrika wieder. Ich habe das gesehen, Land, in dem ich sehr viele Jahre gelebt habe. Mhm. Welche deiner Sendungen oder deiner Projekte hat dich am allermeisten geprägt?
Naja, ich denke, das war mit Sicherheit Nur die Liebe zählt, die Show, mit der ich angefangen habe. Ne? Denn das hat natürlich eben auch mich den Menschen bekannt gemacht. Da haben die Menschen mich in großer Zahl kennengelernt. Das war eine ganz besondere Sendung, weil das ja noch zu einer Zeit im Fernsehen war, wo alles echt war, wo echte Menschen mit echten Gefühlen und echten Geschichten gezeigt wurden. Und da habe ich natürlich sehr viel erlebt, sehr viel gesehen. Ich konnte mich aber auch in sehr vielen unterschiedlichen Momenten zeigen. Und ich glaube, da haben die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer mich eben auch gut kennengelernt. Und ich glaube, das ist bis heute die Basis, weil damit natürlich dann eben auch ein Bild geprägt ist und auch eine Erwartungshaltung einhergeht. Noch heute ist es so, wenn ich irgendwo hinkomme, dass man immer etwas Positives erwartet und vielleicht denkt, dass es jetzt eine schöne Überraschung gibt. Und das ist natürlich toll. Ich polarisiere vielleicht eben auch nicht so stark, wie das andere tun. Und damit habe ich in der Regel auch immer positive Reaktionen, wenn ich irgendwo hinkomme.
Dann schaffst du natürlich auch ein positives Umfeld. Ich durfte damals, wenn ich das richtig recherchiert habe, die letzte Sendung Nur die Liebe zählt bei uns im Hotel in Bonn ausrichten.
Genau, im Camer.
Ja. Im Camer, genau.
Also wir haben ja zwei tolle Sachen bei euch gemacht. Das eine ist, dass wir ja kurz vor der Eröffnung des Camer Hotels dort noch einen großen Dreh realisiert haben. Denn das ist ja in der Tat so, es gibt ja zwei Dinge in einem Hotel. Wenn ein Hotel einmal eröffnet ist, dann hast du es ja nie wieder für dich.
Ganz allein.
Und dann kannst du ja auch den Gästen, die da sind, nicht sagen, so, heute müsst ihr bitte alle mal im Zimmer bleiben, weil wir haben hier einen großen Dreh. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, erinnere ich mich auch noch dran, du hast ein großes Fest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht, bevor das Hotel eröffnet wurde. Ja. Weil auch das ist ja so, es wird ja nie wieder eine Möglichkeit geben, mit allen zusammen zu feiern, weil irgendjemand muss ja immer
arbeiten. Irgendwo ist Schichtbetrieb.
Genau. Und von daher Ja, es ist eine tolle Erinnerung für mich. Und darüber hinaus habe ich natürlich damals eben auch schon erlebt, wie wichtig dir Service und Servicequalität ist. Und das spürt ja dann auch sofort das ganze Team, ne? Also das ist ja etwas, was sehr entscheidend ist.
Das ist aber genau das, worauf ich hinaus wollte. Ich habe mich gefragt, warum polarisiert der Kai so wenig? Warum ist er so positiv besetzt? Mhm. Warum ist überall, wo ich den Namen fallen lasse, immer ein Lächeln auf dem Gesicht? Das hat sicherlich was mit den positiven Überraschungen der Idee dieser Sendung zu tun. Es hat aber was mit deiner Haltung zu tun. Und ich erinnere mich sehr wohl daran, wie meine Mitarbeiter dann dieses riesengroße Herz bastelten. Du erinnerst dich. Und du hast für jeden Menschen in meinem Team, für jeden deiner Techniker, immer ein nettes Wort. Du nimmst nichts selbstverständlich. Du hast keine Starallüren. Ich glaube, das ist der Star in dir, dass du keine Allüren hast.
Das weiß ich nicht, weil ich mir darüber ehrlich gesagt gar keine Gedanken mache. Also es ist so, ich möchte es ja nett haben und ich freue mich ja auch viel mehr darüber, dass wenn ich irgendwo hinkomme, Menschen dann denken, oh schön, er kommt heute zu uns oder was auch immer dann gerade anliegt. Ich denke immer, wie furchtbar muss das sein, wenn man irgendwie so ein Image hat, dass man irgendwo zu Gast ist und alle Leute vorher schon immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist er gut drauf, hoffentlich hat er keine schlechte Laune. Mal sehen, was heute wieder passiert. Nein, also ich möchte es ja nett haben um mich herum.
Also Kai, du kannst dir vorstellen, dass wir Hoteliers schon alles gesehen haben. Wir haben,
das glaube ich, ja.
Also ich glaube, ich habe in meiner Karriere alle Stars und Sternchen und alle Politiker und Wirtschaftsführer gesehen, die es da so gibt. Und das ist nicht immer so, das kann ich dir sagen.
Nee, das weiß ich auch, dass das nicht normal ist. Ne? Und ich habe ja nun auch schon viele internationale Stars getroffen. Ja. Und es ist immer so, es teilt sich eigentlich da in zwei Gruppen. Es gibt auf der einen Seite die, muss man so sagen, wahrscheinlich völlig Wahnsinnigen, die einfach auch nicht mehr Teil dieser Welt sind. Und dann gibt es die, die ganz groß sind und ganz normal.
Und ich habe einen Umkehrschluss. Ich habe so erlebt, umso größer, umso normaler.
Ja, das würde ich jetzt nicht für alle gelten lassen.
Du kennst vielleicht ein paar mehr, aber. Ja. Kein Liebe zählt. Ist das auch dein privates Motto?
Am Ende ist es immer, also die Liebe, die Familie, das ist das, was eine große Rolle spielt. Und das ist auch für mich so, dass das im Grunde genommen der Kern meines Lebens ist. Also da beziehe ich meine Energie, da habe ich ganz viel Inspiration, innere Stärke. Also ein festes Umfeld zu haben, ist für mich ganz entscheidend. Und ich habe alles immer so in meinem Leben geplant und ausgerichtet, dass die Familie an erster Stelle stehen kann. Und das ist, glaube ich, das ist ein großes Glück, ein großes Privileg, weil das ja auch nicht jedem immer so möglich ist und vergönnt ist.
Du nimmst dir aber auch die Zeit dafür.
Ja, das meine ich. Aber das ist ja etwas, nicht jeder Mensch ist ja selbstbestimmt in seiner Planung und kann so Einfluss nehmen. Ich hatte das Glück, das zu können und eben auch sagen zu können, also wenn unsere Kinder Ferien haben, dann habe ich frei, dann mache ich frei und konnte eben dementsprechend Einfluss auf die Planung nehmen. Und es war toll.
Jetzt haben wir gerade herausgearbeitet, dass du eben jemand bist, der sehr positiv wahrgenommen wird. Und trotzdem hat dein Erfolg natürlich auch eine Downside. Du hast nicht nur Freunde, du hast auch Neider, das ist ja normal. Du hast sehr viel Sendezeit, du hast sehr viel Präsenz. Beschäftigen dich deine Freunde oder die Neider mehr?
Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Neider habe. Also zumindest habe ich keinen aktiven Kontakt. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal...
Kontakt ist schön.
Also kann ja sein, dass es irgendwo jemanden gibt. Aber das ist ja selten so, dass jemand dann wirklich dann aktiv auf dich zukommt und sagt, das gönne ich dir nicht. Oder diese negativen Gedanken, die er da hat, mit dir teilt. Von daher, also ich habe viele Freunde, auch in der Branche viele Freunde, auch unter Kolleginnen und Kollegen viele Freunde. Und ich glaube, ich zumindest gönne jeden Erfolg und freue mich mit jedem, der mit etwas erfolgreich ist und vielleicht, und ich hoffe, dass das andersrum dann auch so ist. Und ich versuche zumindest alles dafür zu tun.
Es gelingt dir sehr gut, lass mich das sagen, denn auch wir haben natürlich Kontakte in die Medienwelt und wenn dein Name fällt, dann kommt immer ein Lächeln. Kai, du arbeitest auf verschiedenen Medien, du kommst eigentlich aus dem klassischen Fernsehen, das sich in den letzten Jahren auch so ein Stück weit selbst abgeschafft hat. Es gibt neue Medien.
Das möchte ich so, das kann ich und möchte ich so nicht stehen lassen. Also ich glaube nicht, dass das Fernsehen sich abgeschafft hat. Ich glaube, das Fernsehen zeigt jeden Tag, dass es eine verbindende Wirkung hat und dass es vor allen Dingen eben ein Gemeinschaftserlebnis ist. Das ist nämlich was Einzigartiges, was das klassische lineare Fernsehen zu bieten hat. Wenn du am Samstagabend eine Show siehst oder ein Fußballspiel siehst, dann kannst du sicher sein, dass du am nächsten Tag Menschen triffst, die das auch geschaut haben, mit denen du dich darüber austauschen kannst. Wenn du gerade eine Serie auf irgendeiner Streaming-Plattform schaust, wirst du selten jemanden finden, der an genau der gleichen Stelle ist, sodass du die Möglichkeit hast, dich auszutauschen. Dann ist es nämlich sehr schnell vorbei mit dem Gespräch darüber. Sag nix, ich bin erst bei Folge 2, du bist schon bei Folge 5 oder habe ich noch nicht gesehen, will ich sehen. Das ist dann oft unergiebig und da hat das Fernsehen ganz andere Möglichkeiten und man muss diese Möglichkeiten nutzen und man muss sich diesen Möglichkeiten aber eben auch bewusst sein. Also insofern, ich glaube, das Fernsehen ist schon oft totgesagt worden, aber mitnichten ist es tot.
Also bin ich dankbar, dass du das jetzt mal so dargestellt hast. Ich habe es ein Stück weit anders gesehen, weil ich eben sehr viele Alternativen sehe. Du bist ja selbst sehr aktiv auf YouTube, also einem anderen Kanal. Und das ist genau der Hintergrund meiner Frage. Wenn du die Vision nach vorne siehst, wie glaubst du, wird sich das Fernsehen, YouTube, die anderen Kanäle entwickeln? Wo sind wir in 10 Jahren?
Ja, YouTube ist für mich zum Beispiel ja kein Ersatz fürs Fernsehen. Und das soll ja auch das Fernsehen nicht ablösen, sondern YouTube ist für mich ein weiterer Unterhaltungskanal. Für mich ein Unterhaltungskanal. Ergänzend. Es kann ja auch vieles andere sein. Denn ich mache auf YouTube Sachen, die ich so vielleicht in der Art nicht im Fernsehen machen würde, weil sie auf YouTube ihr Publikum finden. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auf YouTube nicht eine Quizshow machen, weil eine Quizshow mache ich im Fernsehen oder andere Arten von Shows. Ich glaube, dass gerade Shows ein gutes Beispiel sind. Ich glaube, die funktionieren sehr viel besser im Fernsehen als auf jeder Streaming-Plattform. Und da hat es ja auch noch keinen so großen Erfolg gegeben, dass man sagen könnte, guck mal, das hat jetzt in so großer Zahl, gucken das Menschen im Streaming, warum hat das Fernsehen das nicht gemacht? Also das hat schon alles seinen Grund, warum bestimmte Dinge auf Streaming-Plattformen laufen, auf YouTube laufen und andere Sachen eben im Fernsehen laufen. Und für mich ist das im Grunde eine perfekte Möglichkeit, auch eine andere Zielgruppe, nochmal eine andere Altersgruppe nochmal zu erreichen. Aber es ist am Ende auch sehr verbindend, weil das freut mich immer sehr. Wenn ich, egal ob das jetzt Kids sind, die dann schreiben, verrückt, ich habe heute das erste Mal ein YouTube-Video mit meinem Vater, meiner Mutter, meinen Eltern geguckt, oder umgekehrt, dass Eltern schreiben und sagen, ich habe noch nie ein YouTube-Video mit meinem Sohn, meiner Tochter, unseren Kindern geguckt. Und das ist vielleicht das verbindende Element, was ich dann mitbringe, weil ich natürlich jetzt mit 31 Jahren Fernseherfahrung dann eben auch eine hohe Reichweite auf einer Plattform wie YouTube oder Instagram habe und da natürlich dann auch eine größere Breite Menschen erreiche.
Wie groß ist deine Plattform auf YouTube und auf Social Media Kanälen?
Ich glaube, ich bin jetzt bei YouTube folgen mir, glaube ich, 740.000 Menschen und ich glaube bei Instagram 815.000.
Und was muss ich eingeben? Ehrenpflaume?
Du musst am Ende nur Kai Pflaume eingeben, also dann kommst du automatisch hin. Also du kannst auch Ehrenpflaume eingeben, da kommst du auch hin, aber grundsätzlich reicht es, wenn man Kai Pflaume eingibt und dann landet man da auf den Kanälen.
Ich möchte nochmal zum klassischen Fernsehen zurück. Es gibt immer mehr Quizshows, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung. Du hast immer neue Quizshows entwickelt oder entwickeln lassen, das weiß ich nicht. Was sind die besonderen Herausforderungen bei einer Quizshow, um die Menschen zu erreichen?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Land neben Deutschland, was Quizshows so sehr liebt. Also die Deutschen lieben Quiz. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man bei einer Quizshow immer das Gefühl hat, da habe ich jetzt keine Zeit vertan, da habe ich ja am Ende was gelernt.
Okay, ist das einer der positiven Argumente?
Warum? Ja, ich glaube schon, das hört man schon immer. Ne? Also das auch bei ihnen lernt man so viel. Und gerade bei Wer weiß denn sowas sind es ja auch so andere Fragen. Das sind ja nicht die klassischen Quizshow-Fragen, die vor allen Dingen auf Allgemeinwissen abzielen. Wir haben ja auch viele so, neudeutsch sag mal, Lifehacks, also wo man einfach gute Alltagstipps auch weitergibt. Und dadurch, dass wir jede Frage ja auch mit einem kleinen Film auflösen, wird das auch immer sehr gut erklärt, was da dann auch sich hinter der richtigen Antwort verbirgt. Und ich glaube, die Einfachheit von Wer weiß denn sowas und am Ende eben aber dadurch auch diese Nahbarkeit, das ist ein Schlüssel zum Erfolg, weil Quizshows in der Regel leben die ja von Zeitdruck, von Strenge, von kühler Atmosphäre und am Ende gibt es halt den großen Kick über hohe Geldgewinne. Bei uns ist der maximale Geldgewinn 6.000 Euro, das ist für Fernsehverhältnisse ist das wirklich sehr, sehr wenig, ja. Wenn es in anderen Sendungen eine Million zu gewinnen gibt, aber dadurch, dass dieses Geld, was das Team das gewinnt, dann eben, dass es das an die Zuschauer gibt, die sich ja dann auch vorher bewusst entschieden haben, setzen sich hinter das eine oder das andere Team, hat das halt einen besonderen Effekt, weil die Zuschauer einfach total involviert sind. Die sind Teil der Show und das macht es am Ende aus. Und ich glaube, es ist die Wärme, die Atmosphäre, ja, und das ist dann vielleicht auch der Erfolg und das ist auch der Grund, warum viele Menschen zum Glück das zu einem festen Bestandteil ihres Tagesablaufs machen. Also es
du schaffst, nicht du schaffst natürlich auch eine gewisse Rangliste, also zumindest gibt es einen sportlichen Vergleich. Du bist wie viele Tage im Jahr durchschnittlich in fremden Betten, in anderen Hotels oder in Hotels unterwegs?
Ich würde sagen so, also 100, vielleicht mal 110.
Ja. Und welches dieser Häuser, in denen du wohnen musst, weil du arbeitest, wohnen darfst, weil du Ferien machst oder weil du dich dafür entscheidest, ist dein Lieblingshotel?
Ich habe ja das große Glück, zumindest, doch, kann ich sagen so, dass ich mir ja ein Hotel aussuchen kann. Klar. In der jeweiligen Stadt, wo ich dann bin, also wo ich dann auch arbeite. Das Hotel, in dem ich die meiste Zeit im Jahr verbringe, ist das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, weil ich dort die meisten Produktionen habe und da bin ich tatsächlich 60 bis 70 Nächte im Jahr.
Dann bist du wahrscheinlich der regulärste Gast bei Ingo.
Das könnte sein, das habe ich nie erfragt, aber glaube, es ja. Könnte schon sein. Ja.
Also ist es auch gleichzeitig das Hotel, in dem du dich am wohlsten fühlst?
Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Am wohlsten ist immer schwierig, weil es gibt so viele Faktoren, an denen man das festmachen könnte und mit denen man das vergleichen will. Ich bin in Berlin zum Beispiel seit Jahren im Grand Hyatt am Potsdamer Platz, weil das Hotel eben auch für mich das perfekte Umfeld bietet. Alles, was ich von einem Hotel erwarte, was mir wichtig ist. Also für mich ist das Allerwichtigste, dass ich da gut schlafe und es ein gutes Frühstück gibt. Weil das sind die beiden Hauptsachen, die ich im Hotel dann tue bzw. nutze. Darüber hinaus, wenn es noch eine gute Sportmöglichkeit gibt, ist das natürlich auch nicht nachteilig. Und die Lage spielt immer eine Rolle, weil ich ein Hotel durchaus auch danach aussuche, dass es dann für den Zweck, für den ich in der Stadt bin, natürlich auch sehr gut liegt. Und da hat das Vier Jahreszeiten natürlich mit seiner Lage dann direkt an der Binnenalster einfach.
Ist es dann noch laufend in die Alster?
Ja, zum Beispiel. Also das ist ja zum Beispiel eins, ne, dass man einfach aus der Tür und du kannst die Alster Runde laufen. Ich bin in 20 Minuten im Hotel, vom Hotel im Studio. Ja, wenn man mal irgendwas drumherum braucht, ist auch alles in der Nähe. Insofern perfekt gelegen, super Service. Und vor allen Dingen ist es ist das Team, was es ausmacht. Das sind die Menschen, die du spürst das, ne, mit wie viel Spaß die dabei sind, wie viel Leidenschaft sie haben für das, was sie da tun.
Und du weißt, dass das Hotel Vier Jahreszeiten nun auch zum vierten Mal schon das beste Hotel in Deutschland geworden ist, bei 101 Besten. Das bestätigst du dann jetzt nochmal damit?
Das kann ich bestätigen, weil ich natürlich auch sehr häufig da bin. Und ich sehe aber natürlich auch, was Ingo Peters, der Direktor, und auch seine Frau Christiane, was sie natürlich eben auch dort jeden Tag tun und wie viel Präsenz sie dort auch eben haben. Ne? Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ne? Also Herzblut. Zum einen, was das Team betrifft, ne? Also dass das Team spürt, unser Direktor, ne? der brennt dafür, was wir hier tun, und zwar jeden Tag. Und der vermittelt uns eben auch eine Wertschätzung. Ja? Und das ist was Entscheidendes. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass sie nie stehen bleiben, dass sie das ja immer wieder weiter vorantreiben. Ne? Es gibt ja jetzt den neuen Grill. Das ist ja auch ein großes Projekt gewesen. Und
weißt du, das Interessante ist ja, neben dem Grill, das Nick hinein, wir Hoteliers lernen in dem ersten Semester folgendes: Bau niemals ein Restaurant im Keller. Sorge immer dafür, dass du Tageslicht hast. Mach sicher, dass der Gast nicht durchs Hotel gehen muss, sondern von außen Zugang hat. Und alle diese drei wesentlichen Faktoren hat Ingo mal kurz ignoriert, um das erfolgreichste Restaurant Deutschlands zu bauen. Denn Nick hinein ist das erfolgreichste Restaurant.
Ja, es ist aber auch eben auch das ist, ne? Es ist ein sehr, sehr besonderes Restaurant. Es bietet ein sehr besonderes Erlebnis. Alleine das Interior Design, ne? Das ist ja so, wenn du da reinkommst, dass du erstmal so, wow, 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 wow. Also du musst das ja erstmal alles fassen. Und das sind so viele verschiedene Stilelemente, die dann am Ende aber komplett harmonisch zusammenpassen. Ja, das ist einfach mega gut.
Du hast eben zwei Dinge genannt. Das ist spannend. Du hast gesagt, du brauchst zwei Dinge, die dir wichtig sind. Das ist Bed and Breakfast. Es gibt einen berühmten Hotelier, Bob Burns, der hat die Regent Gruppe gegründet. Und der hat damals seinen Erfolg auf drei Bs begründet. Bed, Bath, and Breakfast. Und hat dafür gesorgt, dass diese drei Dinge außerordentlich sind. Und zwei davon sind dir offensichtlich auch wichtig.
Ja, doch.
Wenn du in ein Hotelzimmer kommst, das erste Mal in ein Hotelzimmer kommst, ich nehme an, für die erste Zeit wohnst du fast immer im gleichen Zimmer.
Ja, mehr oder weniger.
Was ist das Erste, was du machst?
Meistens stelle ich meine Tasche ab oder meinen Rucksack, den ich dabei habe. Dann gehe ich eigentlich, also wenn ich noch nie da war, gehe ich meistens zum Fenster, guck mal raus. Ich bin interessanterweise überhaupt nicht irgendwie so ein Gast, der jetzt den besten Blick, die beste Lage des Zimmers unbedingt einfordert. Ganz im Gegenteil. Ich bin gerne sogar hinten raus, weil ich es dann auch ruhiger habe in der Regel.
Das ist ein guter Tipp für die Kollegen, die zuschauen.
Ja, das ist sowas. Ne? Und von daher, am Ende bin ich da ja meistens zum Schlafen. Insofern habe ich den Blick dann eben nur selten, dass ich ihn genießen kann. Was gucke ich mir noch an? Badezimmer gucke ich mir natürlich an. Gibt es eine Dusche? Gibt es eine Badewanne? Ich benutze die Badewanne in der Regel gar nicht.
Wir bauen noch immer weniger davon. Ja. Eigentlich bauen wir sie nur, ich möchte jetzt nicht diskriminieren, aber wir wissen, dass 80% der Badewannennutzer Frauen sind.
Mhm. Ja.
Also wenn wir wissen, in welche Richtung das Hotel sich orientiert, ist es mehr ein Geschäftshotel, bleiben die Gäste länger, dann verzichten wir schon mal aufs Bad, weil es natürlich auch eine Investition ist.
Und an alle Hoteliers, die jetzt zugucken und auch alle Hotelarchitekten, keine Badewannen freistehend ins Zimmer bauen.
Vor allem nicht vors Bett, will kein Mensch.
Das ist der größte Quatsch überhaupt.
Also noch mehr getoppt wird es, finde ich. Da gibt es ein Hotel in Düsseldorf, die haben die Badewanne auf dem Balkon gebaut.
Ja, das gibt es in Wien ja auch. Ja. 25 Hours gibt es auch Badewanne auf dem Balkon. Wobei, da ist es zumindest noch so, dass es für Instagram-Bilder sehr gut nutzbar ist.
Ich weiß nur nicht, ob dann jeder Balkon ein Bad braucht. Weißt du, das ist dann auch wieder...
Es ist genauso wie Glasscheiben zur Toilette oder Türen, die nicht komplett schließen und so. Also es gibt eine Menge Dinge, wo man sagt, das könnte ein Formfaktor sein, aber da sollte der Nutzen vorne dran stehen.
Das ist halt die Frage, Form follows Function oder andersrum. Mhm. Das haben wir mit den Designern immer das Thema. Mhm. Aber ich bin bei dir. Freistehende Badewannen direkt vor dem Bett sind nur für Instagram geeignet, nichts zum Nutzen.
Nee.
Kai, du hast mir Zeit geschenkt. Ich würde gerne am Ende dir noch ein paar Fire Questions stellen und ich wäre dir dankbar, wenn du dich für schwarz oder weiß und nicht für grau entscheidest. SUV oder Sportwagen?
Sportlicher SUV.
Okay, du findest die graue Farbe. Glück im Spiel und Pech in der Liebe oder Pech im Spiel und Glück in der Liebe?
Das ist ja klar. Auf jeden Fall Zweiteres. Ne? Okay. Also Pech im Spiel und Glück in der Liebe.
Du reist sehr viel. Du bist aus Amerika. London oder New York?
Auf jeden Fall New York.
Theater oder Kino?
Kino.
Frühstück im Bett oder Brunch im Garten?
Brunch im Garten.
Wenn du privat reist, suchst du ein Boutique oder ein Resorthotel?
Das ist schwer zu sagen, weil das ist tatsächlich mal so, mal so. Ne? Also das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie lange ist man da, was ist der Grund dann für den Aufenthalt. Aber es kann beides sein. Also ich habe in beiden Arten von Hotels schon tolle Aufenthalte gehabt.
Menschen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, sind die erfolgreich, weil sie anpassungsfähig, opportunistisch sind oder authentisch bleiben?
Ich glaube, ganz klar authentisch. Also das kommt ja sehr häufig vor und auch da spielt Social Media eine große Rolle, dass man Menschen ja sehr häufig auch abseits des eigentlichen Tuns erlebt. Und da erfährt man natürlich dann auch, wie sie vielleicht sonst so sind. Und wenn man da feststellt, der ist ja eigentlich genauso, oder wenn ich jemanden auf der Straße treffe, also wenn mich jemand auf der Straße anspricht und am Ende sagt und sagt, ach Mensch, die sind ja genauso nett wie im Fernsehen, dann hast du alles richtig gemacht.
Du hast sehr unterschiedliche Kleidungsstile. Ich sehe dich häufig gestern Abend auch in einem wunderschönen Bossanzug. Fliege oder Krawatte?
Zum Smoking auf jeden Fall Krawatte und Fliege. Zum also Smoking klassisch. Auf jeden Fall Fliege und zum Anzug Krawatte. Also ich trage super gerne Anzüge, auch Smoking. Ne? Also das hat ja was Uniformes auch. Ja. Ne? Und das mag ich wirklich sehr, sehr gern. Aber ich habe es genauso gern auch sportlich und leger. Also immer dem Anlass entsprechend. Ich würde allerdings nie zum Beispiel auf einen roten Teppich gehen und sagen, ich habe heute Sneaker zum Smoking an oder zum Anzug. Also das finde ich auch eine gewisse Missachtung gegenüber dem oder den Personen, die eingeladen haben und dann auch dem vorgegebenen Dresscode.
Kai, du bist noch sympathischer, als ich dich in Erinnerung hatte. Es ist schön, dich wiederzusehen. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte.